Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
In unserer Predigtreihe, da kommen wir heute eigentlich zum vorletzten Thema. Und wir betrachten heute so diesen Endspurt. Der Endspurt Richtung Ziel, Richtung versprochenem Land Kanaan, was Gott seinem Volk schon über Jahrhunderte vorher verheißen hat. Und wir kommen jetzt zu einem Weg, der relativ kurz ist. Eigentlich nur 9 Kilometer. Wir werden gleich lesen, sie brachen auf in Schittim und gingen zum Jordan. Ein völlig entspannter Weg. Eigentlich geht es nur bergab in der Jordanebene. Nichts mehr von Wüste, nichts mehr von Entbehrung. Eigentlich alles ein Weg, der ganz normal zu gehen wäre. Und da lesen wir Josua 3. Am nächsten Morgen stand Josua in aller Früh auf und zog mit den Israeliten von Schittim los. Und sie erreichten den Jordan und übernachteten dort, bevor sie den Fluss überquerten. Das liest sich fast an wie Campingurlaub, oder? Man zieht los, zeltet am Fluss und am nächsten Tag geht's hinüber, wenn da nicht ein Problem wäre. Dass es März war, können wir gleich später noch lesen, und dass der Jordan Hochwasser geführt hat, dass er weit über 100 Meter breit war und wenn man dieses Gefälle im Hintergrund hat, dass er eigentlich ein reißender Strom war, der vielleicht ein bisschen die Ähnlichkeit hat wie hier, und da war es jetzt nicht mehr Campingurlaub, sondern es war eigentlich ein unüberwindbares Hindernis. Zu schauen, wie komme ich da mit den Herden, mit den Tieren, den Kindern, den Älteren, den Schwachen, wie kommt man da hinüber? Das heißt, für die Israeliten die Situation, dass Gott sie genau dorthin geschickt hat. Und dann lesen wir weiter hier. 3 Tage blieben sie dort, dann ging die Schreiber mitten durch das Heerlager. Also die Schreiber, das waren so etwas wie Verantwortliche in den einzelnen Stämmen. Sie gingen durch das Heerlager und gaben den Befehl, seht auf die Bundeslade des Herrn eures Gottes. Wenn die Priester, also die Leviten, sie vor euch hertragen, sollt ihr aufbrechen, dann zieht hinter der Bundeslade her. Doch ihr sollt etwa 900 Meter Abstand zu ihr halten, näher dürft ihr nicht kommen. In Klammer, Ausdruck der Ehrfurcht, der Distanz zwischen dem Volk und dem heiligen Gott. Aber auch, um Gott in den Blick zu behalten. Und dann heißt es weiter, zieht hinter ihr her, denn ihr wisst den Weg, den ihr gehen sollt, nicht. Denn diesen Weg seid ihr noch nie gegangen. Wisst ihr, ich glaube, die Situation, die man hier liest, die nimmt man oft so nett wahr. Dann sagt Gott, jetzt steht er an der Grenze und dann geht halt einfach hinüber. Wenn ich an so einem Fluss stehen würde und Gott sagt, mit deinem ganzen Hab und Gut, mit deinem ganzen Umzug, da musst du jetzt durch. Dann würde ich sagen, es macht keinen Sinn. Das geht nicht. Und für die Menschen noch viel mehr die Herausforderung, warum hat Gott uns da hingeführt? Das Ziel vor Augen, aber unerreichbar. Und der Weg unbekannt und man weiß nicht, wie das gehen soll. Eine Situation, die wir oft nicht mit Führung Gottes zusammenbringen. Normalerweise gehen wir davon aus, wenn Gott führt, dann gibt es kein so Hochwasser. Wenn Gott führt, dann geht alles gut. Wenn Gott führt, dann ebnet er die Wege und stellt nicht erstmal vor Probleme. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Und genau das ist, was die Israeliten erleben. Da ist Gott, der sie führt und er führt sie vor ein Hindernis und es geht nicht weiter. Und mancher sagt, das kenne ich aus meinem eigenen Glauben. Und oft sind es doch solche Situationen, wo man sagt, ich habe Gott vertraut und er führt mich in Situationen hinein, in Aufgaben. Er vertraut mir Menschen an. Er vertraut mir Verantwortung. Er lässt meinen Weg von ihm geprägt. Lässt er mich gehen. Und dann auf einmal diese Situation, wo ich sage, das macht doch keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Was hat es alles mit Führung Gottes zu tun, dass Gott so in die Sackgasse führt, in die Ratlosigkeit, in die Überforderung, und man dort steht und sagt, was soll das? Situation der Israeliten, die eigentlich sagen müssen, das ist etwas, was wir nicht mehr verstehen können. Und genau da fängt Gott an, dem Volk eine Erfahrung zu geben, die die Generation vorher gemacht hat, nämlich am Schilfmeer. Und es gibt eine ganz enge Parallele zwischen dem, was dort in 2. Mose 14, 15 beschrieben wird und was sich jetzt am Jordan ereignet. Eine Parallele, in der Gott seinem Volk diese ähnliche Erfahrung nochmals machen lässt und ihn damit etwas für das Leben in dem verheißenen Land mitgibt, was für das Volk ganz wichtig ist. Und dann lesen wir weiter hier in Josua 3. Josua sagte zum Volk, sorgt dafür, dass ihr heilig seid, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Und zu den Priestern sagte er, hebt die Bundeslade hoch und zieht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade hoch und gingen voraus. Der Herr aber sprach zu Josua, heute will ich beginnen, dich vor den Augen aller Israeliten groß zu machen. Dann werden sie erkennen, dass ich mit dir bin, wie ich mit Mose gewesen bin. Du selbst sollst nun den Befehl geben und zu den Priestern, die die Bundeslade tragen, sagen, wenn ihr am Wasser des Jordan angekommen seid, dann bleibt dort stehen. Schließlich wandte sich Josua an die Israeliten. Kommt hierher und hört, was der Herr, euer Gott, zu sagen hat. Dann sagte Josua, daran sollt ihr erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott in eurer Mitte habt. Er wird vor euren Augen die Kanaaniter vertreiben, die Hittiter, die Hiviter, die Perisiter, die Girgashiter, die Amoriter und die Jebusiter. Seht auf die Bundeslade. Der Herr über die ganze Welt wird vor euren Augen durch den Jordan ziehen. Wählt aus den Stämmen Israels 12 Männer aus, jeweils einen aus jedem Stamm. Dann schaut auf die Priester, die die Lade des Herrn tragen, des Herrschers über die ganze Welt. Wenn sie das Flussbett des Jordans betreten, mit ihren Füßen im Wasser stehen, wird das Fließen des Jordans unterbrochen. Das Wasser, das sonst immer fließt, wird sich aufstauen wie bei einem Damm. Inzwischen hatte das Volk seine Zelte abgebrochen und machte sich auf den Weg, den Jordan zu überqueren. Die Priester trugen die Bundeslade vor dem Volk her. Dann kamen die Träger der Lade an den Jordan. Der Jordan aber war damals über die Ufer getreten, schon während der gesamten Erntezeit. Als nun die Priester ihre Füße ins Wasser setzten, floss das Wasser nicht mehr weiter. Es türmte sich wie bei einem Damm. Es staute sich weiter oben bei der Stadt Adam, die neben Zaretan liegt. Und wo der Jordan weiter unten ins Tote Meer mündet, hatte es ganz zu fließen aufgehört. Inzwischen, ungefähr auf der Höhe von Jericho, durchzog das Volk den Fluss. Die Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen, blieben im trockenen Flussbett des Jordan stehen. So kamen alle Israeliten trockenen Fußes hinüber, bis der Durchzug durch den Jordan abgeschlossen war. Ich glaube, dass in diesem ganzen Geschehen nicht nur für das Volk ein wichtiges Vermächtnis mitgegeben wird, sondern auch für uns und für unseren Glauben, wo wir in Situationen stehen, wo man den Eindruck hat, da führt Gott mich in die Sackgasse, da führt er mich in die Ratlosigkeit, da führt er mich in die Überforderung und ich weiß eigentlich nicht, wie es gehen soll. Und bevor das Wunder kommt, muss Gott solche Erfahrungen schenken. Und wir dürfen nicht gleich vom Wunder her denken, alles gut ausgegangen. Ja, so wie beim Krimi. Also wenn dann so ein ganz spannendes Buch, ich lese gerne die letzten 2, 3 Seiten, da weiß man, wie es ausgeht. Und dann ist es vorher gar nicht mehr so aufregend. Ja, mancher liest so die Bibel und sagt, ich weiß ja, wie es ausgeht, also ist das vorher alles gar nicht mehr so aufregend. Und genau dieses vorher nicht mehr so aufregend ist aber nicht unser Leben. Manchmal ist es extrem herausfordernd, überfordernd. Und manchmal steht man in den Situationen, wo man sagt, ich kann nicht sehen von der Führung Gottes und von dem, was Gott alles Gutes tut und wie das alles sich lösen soll. Und ganz ehrlich, als die Israeliten damals am Jordan standen, hat wahrscheinlich keiner gesagt, ach Gott, mach da schon irgendwie, dass das Wasser aufhört zu fließen. Das ist doch völlig widersinnig. Wie soll ein Fluss aufhören zu fließen, der Hochwasser hat? Und das für uns so, diese Ratlosigkeit vor Augen zu haben und dann bewusst hinzuhören, was sind denn die Dinge, die jetzt in diesem ganzen Geschehen für das Volk wichtig waren, und genau diese Dinge betrachten, bevor wir über die Denkmäler sprechen. Da heißt es als erstes, dass Josua dem Volk sagt, ihr, die ihr hier an der Grenze steht und nicht wisst, wie es weitergehen soll. Ihr, die ihr hier steht in der Überforderung und nicht wisst, wo der Weg gehen kann. Seid euch bewusst, welcher Gott an deiner Seite ist und welcher Gott dich führt. Er lenkt den Blick weg von dem Jordan und sagt, ihr lieben Leute, ihr müsst auf Gott schauen. Es gibt ein schönes afrikanisches Sprichwort, das heißt, du darfst Gott sagen, wie groß deine Probleme sind. Aber danach musst du dein Problem erzählen, wie groß Gott ist. Und genau das ist, was Josua hier macht. Er sagt, ihr Israeliten, macht euch doch bewusst, welcher Gott an eurer Seite ist. Und wenn man genau hineinschaut, diese Bezeichnungen Gottes haben oft eine ganz tiefe Bedeutung. Wir lesen oft schnell darüber hinweg, dass von Gott die Rede, von Gott. Da bezeichnet er und sagt, dieser Gott, der euch führt, ist euer Gott. Der hat eine Beziehung zu euch. Ihr seid ihm wichtig. Er ist der Gott, der euch gesagt hat, ihr seid ein Volk, das ich erwählt habe, weil ich euch geliebt habe und weil ich euch liebe. Dieser Gott, der dich in die Sackgasse führt, sagt Josua, ist kein willkürlicher Gott, dem es eigentlich egal ist, wie es dir geht, sondern es ist dein Gott, dem du niemals egal bist und der dich im Blick hat und der für dich da ist, ein Gott, der immer wieder hineingreift in dein Leben und seine Fürsorge über dein Leben breitet. Und wenn die Israeliten zurückschauen, dann müssen sie sagen, haben wir doch erlebt, oder? In der Wüste mit seiner Fürsorge, in den Kämpfen mit seinem Schutz, in den Ölwegen mit seiner Geduld und mit seiner Korrektur. Sagen, ja, das ist dieser Gott, der wirklich ein persönliches Interesse an uns hat. Und dann heißt es, und es ist der Herr, da steht Yahweh, dieser Bundesgott. Es ist der Gott, der sich mit euch verbunden hat, untrennbar, und der gesagt hat, ihr sollt mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Und der diese Treue zu seinem Volk durchgehalten hat durch alle Höhen und Tiefen. Ein Gott, der immer da war, ein Gott, der immer an seinem Volk Interesse hatte, ein Gott, der immer an dieser Verbindung festgehalten hat. Josef sagt, dieser Gott, der euch vielleicht jetzt an diese Grenze dieses unmöglichen Weges führt. Es ist der Gott, der deine Existenz mit sich verbunden hat. Und daran kann sich nichts ändern. Niemals die Angst zu haben, jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt hat er kein Interesse mehr. Und es ist der lebendige Gott. Das sagt Josua, ihr werdet merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Das werdet ihr nicht nur in der Kinderstunde lernen, sondern es wird in eurem Alltag sich erweisen. Ein lebendiger Gott, der erfahrbar ist. Ein lebendiger Gott, der Begegnung schenkt. Ein lebendiger Gott, der handelt. Ein lebendiger Gott, der sich dir ganz persönlich schenkt, sodass es dein Leben betrifft und dein Leben berührt. Und das Beste zum Schluss, zweimal sagt er, und der Gott, der euch führt, ist der Herrscher über die ganze Welt. Er ist die letzte Autorität. Und wenn er der Herrscher über die ganze Welt ist, ist der Jordan nicht ausgenommen. Dann ist er auch Herr über den Jordan. Dann ist er auch Herr über alle Blockaden, Herr über alle Menschen, Herr über alle Entmutigungen, Herr über alles, was das Leben ausmacht. Josua, er führt den Israeliten vor Augen und sagt, besinnt euch doch mal, welcher Gott führt dein Leben? Ich glaube, dass das für uns immer wieder ganz entscheidend ist. Es gibt Situationen, die haben eine unfassbar beherrschende Macht. So ein Jordan vor den Füßen hat eine unfassbare Macht. Der kann entmutigen, der kann eigentlich auf sich selber reduzieren, dass man nur noch die eigenen Möglichkeiten sieht. Und genau an der Stelle sagt Gott, jetzt schau nicht mehr auf dich, sondern jetzt musst du ganz bewusst mich und meine Möglichkeiten in den Blick bekommen. Meine Nähe zu dir, meine Liebe zu dir, mein Interesse, meine Fürsorge. Und wenn ich diesen Gott, dieser Realität entgegensetze, dann bleibt der hochwasserführende Jordan. Aber da ist immer noch Gott. Dann bleibt der unbekannte Weg, aber da ist immer noch Gott. Dann bleibt deine Situation, in der du bist, aber da ist immer noch Gott. Da bleiben deine Fragen, die du nicht klären kannst. Deine Dinge, die du nicht eigentlich bewältigen kannst, aber da ist immer noch Gott. Und dann sagt Josua als nächstes, dieser Gott, er bahnt einen gangbaren Weg, er geht dir voran und er bahnt einen Weg, den du gehen kannst. Es kommt zu einer ganz spannenden Veränderung im Blick auf den Durchzug durch das Schilfmeer. Damals hat Mose seinen Stab über das Meer gehalten. Jetzt haben sie ein anderes Zeichen der Gegenwart Gottes, nämlich die Bundeslade. Diese Truhe, in der die 10 Gebote sind. Und dort galt es als dieser intensivste Ort der Gegenwart Gottes. Und Josua sagt, dieser Gott geht euch voran. Er geht voran in den Jordan, wo du nie alleine durchkommst. Und wenn ihr dorthin kommt, ist Gott schon da. Und dieser Gott, er bahnt euch einen Weg und er wird euch durchbringen. Und Josua kündigt dieses Wunder an. Und auch da Gott wieder, eigentlich für jede Spannung gut. Also da wird es nicht langweilig. Es wäre doch schön, wenn Josua sagt, morgen früh, wenn ihr aufwacht, ist kein Wasser mehr da. Es wäre doch völlig entspannt, oder? Also ich wünsche mir manchmal das so. Ja, morgen früh, wenn ich aufwache, hat Gott die Probleme gelöst. Aber das Wasser ist da. Und dann heißt es, und jetzt geht ihr dorthin, ihr Priester, und ihr müsst erst in den Jordan hineinsteigen, bevor Gott handelt. Es wäre doch schöner, wenn es heißt, er hat vorher aufgehört. Und was Gott macht ist, dass er sagt, erst in dem Wagnis, in dem das Vertrauen zu Gott zum Ausdruck kommt, wirst du etwas von meinem Handeln erleben können. Und es passiert. Es heißt, der Jordan, er hört auf zu fließen. Jeder kann es sehen. Wir haben diese Distanz von 900 Metern. Und wahrscheinlich erst mal ratloses Staunen, wie kann so etwas passieren? Und vielleicht hat Gott dieses Wunder sogar in ein Naturereignis verpackt, kann er ja auch als Schöpfer. Es wird uns beschrieben, dass sich das staut bis nach Adam. Adam ist hier eine Stadt, ungefähr 2 Kilometer neben dem Jordanufer. Und da wird uns berichtet, dass 1200 und ein paar Zerquetschte dort ein großes Erdbeben war mit einem großen Hangabrutsch, wo der Jordan für 24 Stunden gestaut wurde. Sowas hat es 1927 wiedergegeben, auch die Jahrhunderte vorher immer wieder mal. Macht es das Wunder kleiner? Also, dass Gott so gezielt ein Erdbeben auslöst. Respekt. Manchmal verpackt Gott seine Wunder in Ereignisse. Entscheidend ist, Gott bahnt den Weg. Gott sagt, ich sorge dafür, dass ihr durchgehen könnt. Und er bleibt mitten im Jordan stehen und das Volk zieht vorüber. Und dann heißt es so schön, und alle Israeliten kamen trockenen Fußes hinüber. Auch die Nichtschwimmer. Auch die, die vielleicht mit Gehhilfen, mit Rollator unterwegs waren. Auch die Kleinen, die vielleicht gerade so krabbeln konnten. Jeder kommt hinüber. Gott sagt, ich mache einen Weg, der für jeden gangbar ist. Für jeden. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, ob ich diese Wege Gottes bewältigen kann, mach dir keine Gedanken. Und jeder kommt hinüber. Gott gestaltet die Wege so, dass sie jeder gehen kann. Sie werden für jeden eine Herausforderung vom Vertrauen sein. Aber sie werden für jeden eine Erfahrung bringen. Keiner bleibt auf der Strecke. Und für Josua ist es dann dieses Zeichen, Gott ist absolut zuverlässig und vertrauenswürdig. Und am anderen Ufer, als sie das Land Kanaan betreten, da lesen wir dann weiter, dass Gott den Befehl gibt an Josua. Und dann heißt es dort, da sagte der Herr zu Josua: Befiehl den Priestern, die die Lade mit den Geboten tragen, sie sollen aus dem Flussbett des Jordan heraufsteigen. So befahl Josua den Priestern: Steige aus dem Jordan herauf. Da stiegen die Priester mit der Bundeslade des Herrn aus der Mitte des Jordan herauf. Als sie ihre Füße an das trockene Ufer setzten, kehrte das Wasser des Jordan ins Flussbett zurück und es floss wie schon zuvor über seine Ufer hinaus. Ist es ganz spannend? Denn mit dem Betreten des verheißenen Landes hat sich das erfüllt, was Gott vorher bei Abraham begonnen hat zu versprechen, Jahrhunderte vorher: Deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Und jetzt, Jahrhunderte später, ist es endgültig soweit. Und aus dem Weg in das Land Kanaan macht Gott eine Einbahnstraße, in dem das Wasser zurückkehrt und keiner zurückgehen kann. Und Gott damit sagt: Jetzt ist es endgültig. Ihr seid angekommen. Angekommen in meinem Land, angekommen in meiner Zukunft, angekommen am Ziel dessen, was ich euch immer schon versprochen habe, angekommen dort, wo ich euch haben will. Und jetzt gibt es noch eine ganz spannende Datumsangabe, über die man ganz schnell hinweglesen kann. Und dann heißt es: Es war aber am 10. Tag des ersten Monats, als das Volk den Jordan überquert hatte. Weiß natürlich sofort jeder Bescheid, 10. Tag, 1. Monat, ach ja. Klar, das war der Jahrestag des Auszugs aus Ägypten. Am 10. Tag des ersten Monats wurde das Passa gefeiert und in dieser Nacht hat Gott sein Volk aus Ägypten herausgeholt. Und an diesem Tag kommen sie an, in der Zukunft Gottes. Und was sie erleben ist: Dieser Gott, er ist absolut zuverlässig und vertrauenswürdig, auch wenn er mich an den Jordan führt, auch wenn sein Weg durch Wüste geht, auch wenn Widerstände da sind. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema. Keine Angst, jetzt geht's nicht erst los. Aber das war ein ganz wichtiger Hintergrund für das, was man jetzt zusammenfassen kann. Diese wichtigen Denkmäler für die Zukunft. Da war die Rede von 12 Männern aus jedem Stamm. Und dann wird erklärt: Nachdem das Volk durch den ganzen Jordan gezogen war, sagte der Herr zu Josua: Wähle aus dem Volk 12 Männer aus, jeweils aus jedem Stamm einen. Gebt ihnen folgenden Befehl: Nehmt euch 12 Steine aus dem Flussbett des Jordan, dort, wo die Priester stehen. Bringt sie hinüber und legt sie an den Platz hin, an dem ihr die Nacht verbringen werdet. Und dann ruft Josua diese Männer und er gibt ihnen diesen Auftrag. Und dann heißt es da: Ihre Zahl soll den Stämmen der Israeliten entsprechen, also die Zahl der Steine, damit sie für euch ein Zeichen sind. Wenn dann später eure Kinder fragen, was diese Steine bedeuten, könnt ihr ihnen antworten: Vor der Bundeslade des Herrn staute sich das Wasser des Jordans auf. Als man sie durch den Jordan trug, staute sich das Wasser auf. Diese Steine hier sollen die Israeliten daran erinnern für alle Zeit. Und dann heißt es, dass die Männer das getan haben. Und von Josua heißt es: Und auch Josua stellte im Jordan 12 Steine auf, dort, wo die Füße der Priester standen, die die Bundeslade trugen. Diese Steine befinden sich heute noch dort. Das damals abgefasst war, ein bleibendes Erinnerungszeichen. Und dann heißt es, sie haben diese Steine genommen und haben diese Steine zunächst im Lager am Rand des Jordans aufgestellt und dann nach Gilgal gebracht. Gilgal, der erste Lagerplatz, hier ist Jericho. Hier irgendwo haben sie den Jordan durchquert und hier auf diesem Berg Gilgal, also im Hügel, dort war dann der erste Lagerort der Israeliten. Dort haben sie das erste Passafest gefeiert im Heiligen Land. Von dort aus haben sie die Inbesitznahme des Landes gestartet. Und dort war dann ein Heiligtum, was in der Geschichte Israels, bis es dann später Richtung Jerusalem ging, eine ganz wichtige Bedeutung hatte. Ein heiliger Ort, wo sie diese Steine aufgestellt haben als Denkmal. Josua sagt diesen Israeliten, nehmt euch diesen Ort, weil er für euch ein wichtiger Ort des Denkmals ist. Ich habe hier 12 Steine. Und diese Steine, sie sollten erinnern, haben keine magische Kraft gehabt. Aber sie sollten eine Erinnerung sein. Und Josua sagt, die lebende Generation, die nächsten Generationen, sie brauchen diese Erinnerung, weil wir manchmal sowas wie ein geistlicher Demenz leiden. Wie schnell verlieren wir diese Erinnerung an dem, was Gott getan hat? Und die Herausforderung des Alltags haben so viel Kraft, dass sie die Erfahrung mit Gott in der Vergangenheit ganz schnell klein machen können. Dass sie einen ganz schnell wieder auf sich reduzieren können. Und wenn du am nächsten Jordan stehst, dann denkst du nur Hochwasser und ich komme nicht drüber. Und genau da diese Gedenksteine, die die Israeliten erinnern sollen, erinnern. Und immer wenn sie die Steine sehen, denk dran, welcher Gott dich führt. Und denke dran, dass er dir vorausgeht und dir seinen Weg bahnt, und zwar dort, wo du dir es nicht vorstellen kannst. Und dass er Möglichkeiten hat, die du nicht denken kannst. Und denk dran, dass er zuverlässig und vertrauenswürdig ist. Auch wenn du manchmal den ersten Schritt ins Wasser gehen musst. In diese Überforderung hinein. Und damit ganz bewusst sagen, Gott, ich vertraue dir, weil du zuverlässig bist. Du wirst schon machen, dass ich am anderen Ufer ankomme. Du wirst schon machen, dass der Weg gefunden wird. Und diese Steine, eine Erinnerung auch an die Herrschaft und den Anspruch Gottes. Da ist doch dieser Gott, der die ganze Welt in seiner Hand hat, der dich in seiner Hand haben will. Und er dich begleiten will. Diese Gedenksteine für die Israeliten, eine wichtige Erinnerung. Es ist interessant, im Neuen Testament haben wir auch sowas wie Gedenksteine in Anführungszeichen. Ich glaube, das größte Gedenkzeichen ist das Kreuz. Wo Gott gesagt hat, ich bin doch dein Gott für dich. Es gibt kein größeres Zeichen der Liebe Gottes zu dir. Und der Gott, der am Kreuz sich für dich gegeben hat, ist der Gott, der dein Leben führt. Und wir haben das Abendmahl als Begegnung mit Jesus, das ist nicht nur als Zeichen der Vergebung, sondern als Stärkung für unseren Glauben. Es gibt die Taufe, wo etwas festgemacht wird von diesem Versprechen Gottes, ich sage Ja zu dir. Wir haben aber auch dann die anderen Zeichen. Und wisst ihr, hier vorne steht ein Korb mit Steinen. Und manchmal kann so ein Stein auch die Erinnerung sein an das, was Gott vielleicht in diesem Gottesdienst in dein Leben hineingesprochen hat. Dass er dich erinnern soll in deinen alltäglichen Situationen, wie war das nochmal mit dem Gott, der mich führt? Wie ist das nochmals mit dem, dass er vorangeht und den Weg bahnt? Wie ist es nochmal, dass ich ihm vertrauen darf und dass ich ihm die Herrschaft, die Kontrolle überlassen darf? Wenn ihr wollt, dürft ihr euch gern so einen Gedenkstein mitnehmen. Vielleicht so als Erinnerung für die Zukunft, weil wir sowas immer wieder brauchen. Und wenn jemand sagt, dieser kleine Stein ist mir zu klein, ich brauche was Großes, darf auch hier einnehmen. Und das Ganze mit dem einen großen Ziel, damit die Gotteserfahrung der Vergangenheit unser Vertrauen im Heute stärken und uns ermutigen, in der Zukunft mit Jesus zu rechnen.